denke noch an gestern Abend. Es war eine herrliche Atmosphäre. Es war lieblich. Ich dachte auch an das Wort, glaub Psalm 133. Wie schön und lieblich, wenn Brüder einmütig beieinander wohnen. Amen. Und das kann man am besten in einer Versammlung feststellen. Wenn die Einmütigkeit des Geistes da ist. Ich habe mich über jedes Wort, das gelesen wurde, von Herzen gefreut. Man muss innerlich mitgehen können. Als wir die Lieder gesungen haben, da dachte ich bei mir selber, der Text ist einmalig. An der Melodie dachte ich, die hätte was schöner sein können. Aber innerlich geht's ja um den Text, nicht um die Melodie. Wenn ich könnte, würde ich sie schöner machen, bin ich ganz ehrlich. Ich mag eine Melodie, die auch Leben und Musik in sich hat. Aber wie dem auch sei. Wie schon gesagt, es geht immer um den Inhalt. Jetzt haben wir wieder eine ganze Fülle von Gedanken Gottes aus dem Wort gehört. Ich möchte Bruder Rust nicht unverschont lassen heute Vormittag. Du hast deinen Teil noch nicht hinter dir. Wie schön, dass man einfach so familiär zusammen sein kann, unter keinem Zwang, gar nichts, einfach hier sein in der Gegenwart Gottes. Es muss nicht immer eine ganz gewaltige Predigt sein, man muss auch Gott wirken lassen können. Gewaltig aufnehmen, sagt Bruder Schmidt, auch das ist richtig. Ihr wisst, was mir auf dem Herzen liegt. Das, was Bruder Turo im Kleinen zum Ausdruck brachte, liegt mir im Großen am Herzen. Alle, die man je kannte, zu erreichen. Wir wissen, die Zeit geht zu Ende. Das Kommen des Herrn ist nahe. Wir denken daran, dass wir eine Verantwortung übernommen haben, weil der Herr mit uns geredet hat und sein Wort und seinen Willen kundgetan hat. Wir haben die Aufgabe, dieses Wort zu tragen. Und glaubt es mir, es geht nicht nur um einige Menschen, es geht um die ganze Welt, um alle Völker, Sprachen und Nationen. Wer Offenbarung 14, ich glaube Vers 6 kennt, da ist von einem Engel die Rede, der durch den Himmel fliegt, um allen Völkern, Sprachen und Nationen das ewig gültige Evangelium zu verkündigen. Das Evangelium Gottes, das Evangelium vom Reich, zu einem Zeugnis allen Völkern. Wir tragen Leid um Gemeinden, um Geschwister, die von Herzen singen, von Herzen Gottes Wort hören und trotzdem nicht wissen, was Gott jetzt tut. Und wir urteilen nicht, wir tragen Leid. Wir tragen tiefes Leid. Ich hätte fast gesagt, um alle, um Juden, um Heiden, um Moslems, um Hindus, wer sie alle sein mögen. Es ist leicht, ein Urteil abzugeben und sagen, ja, die gehen irre. Es ist aber eine ganz andere Sache, göttliches Mitleid zu tragen und zu wissen, die Menschen gehen verloren. Und haben das Evangelium nicht gehört. Unsere Aufgabe muss es sein und wird es sein. Ich glaube es einfach. Ich glaube, dass Gott das Evangelium wirklich in seiner ursprünglichen Form noch einmal den Völkern hören lassen wird. Es gibt ein Wort, das Paulus an die Römer geschrieben hat, wodurch die Juden zur Nacheiferung gereizt werden sollen. Das ist eine Passage aus dem Moses. Ich meine, vielleicht lese ich sie schnell. Muss ich selber suchen, sie wird in Römer 10 stehen. Römer 10. Da schreibt Paulus, Römer Kapitel 10, Vers 19. Aber frage ich, hat Israel sie vielleicht nicht verstanden? O doch, Mose sagt als erster Zeuge, ich will euch eifersüchtig machen auf solche, die kein Volk sind, gegen ein unverständiges Volk will ich euch erbittern. Dann geht's mit Jesaja weiter. Jesaja ferne erkühnt sich zu sagen, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin denen bekannt geworden, die nicht nach mir fragten. Ihr Lieben, wir könnten uns jetzt darin vertiefen. Paulus hat ja damit begonnen, dass er Jesaja 53 wohl hier schildert oder zitiert. In Vers 16 hat er das ja gesagt und dann, wer hat unserer Botschaft Glauben geschenkt? So steht's ja schon im Propheten Jesaja. Jetzt haben wir's mit dem Volke Israel zu tun. Und Gott, der Herr, hat damals ihre Augen geblendet, um uns die Augen zu öffnen, hat die natürlichen Zweige herausgenommen, um uns als wilde Zweige in den Ölbaum hineinzutun. Dann aber, wie eben schon betont, schreibt hier Paulus auf das Wort aus 5. Mose 32 bezogen, mit Bezug auf Israel, ich will euch eifersüchtig machen auf solche, die kein Volk sind. Gegen ein unverständiges Volk will ich euch erbittern. Wenn mit Israel etwas geschehen soll, das sie eifersüchtig macht, sie sind ja Gottes Volk, sie warten auf den Messias. Und ihr wisst, auch da gibt es so viele verschiedene Meinungen. Die einen glauben, der Messias wird ein Mann wie David sein. Es gibt kaum jemand, ich habe bis heute noch keinen Juden getroffen, der glaubt, dass der Messias Gott der Herr ist. Noch keinen einzigen. Vielleicht werden sie noch kommen zu der Zeit, wenn der Herr sich ihnen offenbart. Aber bis heute glauben Sie, dass der Messias ein besonders gesalbter Mann sein wird? Einer, der wie David den Sieg bringen wird, mit dem Gott in besonderer Weise sein wird. Im Übrigen glauben das auch die gesamte muslimische Welt. Habt ihr gewusst, dass die 40 muslimischen Länder, die es auf Erden gibt, an die Wiederkunft des Messias glauben? Ist euch neu? Ist euch neu? Sie glauben, dass der Messias nicht gestorben ist. Sie glauben, dass ein anderer an seiner Stadt gestorben, aber dass er gen Himmel gefahren ist und dass er wiederkommen wird und aufräumen, ehe Gott das Reich auf Erden aufrichtet. Ich habe mich mit den Dingen befassen müssen. Den Grund erkläre ich euch ein anderes Mal. Aber für mich war das sehr interessant. Wenn man diese Völker erreichen will, muss man wissen, was sie glauben und was sie lehren. Anders geht das gar nicht. Man muss auf ihre Grundlage treten, um sie dann zu erreichen. Und für mich manches auch neu und trotzdem erbaulich. Ich sehe da eine offene Tür. Ich sehe da eine Möglichkeit, Menschen zu erreichen, die bis heute noch nicht erreicht worden sind und die auch kein Evangelist erreichen kann. Kein, das geht nicht. Weil sie in die Gedankenwelt dieser Leute gar nicht hinein können. Falls ihr gestern, ob's hier in den Nachrichten war, weiß ich nicht, in Süddeutschland war's, im Radio und in der Presse von Oral Roberts, dass er nur 9 Millionen Dollar benötigt bis Ende März. Falls die 9 Millionen nicht reinkommen, wird Gott ihn hinwegraffen. Und da dachte ich so bei mir selbst, welch ein Betrug im Reiche Gottes, welch ein Betrug mit dem Worte Gottes, der Betrug in der ganzen Welt ist der schlimmste auf religiösem Gebiet. Und als unser Bruder das Wort las, wenn wir sagen, Johannes war ein Prophet, dann wird das Volk uns steinigen, weil sie glauben, dass Johannes ein Prophet war. In dem Moment, wo Menschen zugeben müssen, dass Gott einen Propheten hatte, wissen sie, dass sie hätten glauben müssen, was der Prophet ihnen im Namen des Herrn gesagt hat. Aber sie wollen immer ihren Kopf aus der Schlinge ziehen, damit sie ja nicht festgehalten werden können. Gerade der Mann, der an Tuberkulose im Sterben lag und dann plötzlich in eine Versammlung Bruder Brennims kam oder gebracht wurde und dann geheilt worden ist und gesehen, was Gott getan hat und dann trotzdem eigene Wege gehen, große eigene Programme machen. Auch da urteilen wir nicht, aber wir sind Gott dankbar. Dankbar, dass wir ein Teil des Planes Gottes werden durften. Amen. Dankbar, dass wir erkannt haben und wir schämen uns dessen nicht, dass Gott seinen Knecht und Propheten, unseren geliebten Bruder William Branham, gesandt hat. Mit der wahrhaftigen Botschaft Gottes für diese Stunde. Ich glaube, dass der Herr noch einiges vorhat und noch manche herausgerufen werden. Gott wird es tun. Ich habe es hier schon mindestens einmal, vielleicht einige Male gesagt. Auf kleine Orte oder Städte oder Länder bezogen sind überall nur wenige. Aber insgesamt gesehen wird Gott doch eine große Schar haben. Ich glaube, der Kreuzestod Jesu Christi, unseres Herrn, wird sich gelohnt haben. Es ist meine Überzeugung, so viele der Teufel mit runtergerissen hat, so viele wird der Herr mit hinaufnehmen. Das wird eine schöne Zahl sein, macht euch keine Sorgen. In Ewigkeit wird die Zahl voll sein. Es wird kein Stuhl leer sein in der Herrlichkeit. Gott wird noch eine reiche Beute holen. Bruder Rust, da ist mir noch ein anderes Wort auf dem Herzen. Hast du ein besonderes Wort? Ihr wisst, wenn ich die Bibel aufschlage, dann geht's ja fast immer um das Lehrmäßige. Und es ist auch sehr, sehr wichtig, aber wir sprachen ja gestern über das Wort. Und die Bibelstellen, die gelesen wurden, waren alle so kostbar. Die erste Stelle, die ich noch lesen möchte, ist in der Offenbarung im 19. Kapitel. Wir betonen ja an dieser Stätte die Wichtigkeit des Wortes. Offenbarung 19, Vers 13. Bekleidet ist er mit einem in Blut getauchtem Gewande. Und sein Name lautet das Wort Gottes. Sein Name lautet das Wort Gottes. Ohne ihn existiert nichts. Im Anfang war das Wort. Das Wort ist am Ende. Nicht die Deutung, das Wort. Das Original, das Gott uns aus Gnaden geschenkt und groß werden ließ. Woran ich noch dachte, ist an 5. Mose 29 oder schon die letzten Worte aus 28, 5. Mose 28, den letzten Vers. Dies sind die Worte des Bundes, den Mose auf Befehl des Herrn mit den Israeliten im Lande der Moabiter geschlossen hat, außer dem Bunde, den er am Horeb mit ihnen geschlossen hatte. Ihr kennt auch den 29. Vers von Kapitel 29. Das noch Verborgene steht beim Herrn, unserem Gott, aber das bereits offenbar Gewordene ist für uns und unsere Kinder für alle Ewigkeit bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes erfüllen. Und dann kommt Prophetie. Dann kommt Prophetie der Sammlung Israels. Ich möchte ganz kurz den Vergleich ziehen zwischen Israel, das zerstreut wurde, und der Gemeinde, die ja auch noch in all den anderen Gemeinden zerstreut ist. Ich glaube, dass Kinder Gottes noch in vielen Gemeinden sind. Menschen, die aufrichtig Gott dienen wollen, die bereit sind, den Willen Gottes zu tun, sofern sie ihn nur erfahren. Ich lese aus 5. Mose 30. Wenn nun alle diese Worte, der Segen und der Fluch, die ich dir vorgetragen habe, bei dir eintreffen werden, und du es unter allen Völkern, unter die der Herr, dein Gott, dich verstoßen hat, dir zu Herzen nehmen wirst, und du samt deinen Kindern von ganzem Herzen und mit ganzer Seele zum Herrn, deinem Gott, zurückkehrst, und seinen Weisungen in allem, was ich dir heute gebiete, gehorsam bist. So wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder aus all den Völkern sammeln unter die, der Herr, dein Gott, dich zerstreut hat. Wenn deine Verstoßenen sich auch am Ende des Himmels befinden sollten, wird der Herr, dein Gott, dich doch von dort sammeln und von dort dich zurückholen. Und der Herr, dein Gott, wird dich in das Land zurückbringen, das deine Väter besessen hatten, damit du es wieder in Besitz nimmst. Und er wird dich glücklicher und zahlreicher werden lassen, als deine Väter waren. Welch eine herrliche Verheißung. Bleiben wir kurz dabei stehen. Der Herr hat zerstreut. Er sammelt wieder. Er bringt zurück in das Land der Verheißung. Und das, was am natürlichen Volke Gottes ganz natürlich geschieht, das geschieht geistlich an der Gemeinde. Eine Zurückführung, ein Zurückbringen, eine Wiedererstattung zurück zu dem, was ursprünglich war. Hier ist die Verheißung, und er wird dich noch glücklicher und zahlreicher werden lassen, als deine Väter waren. In Vers 6 steht, und der Herr wird dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele liebst, um deines Lebens willen. Und der Herr, dein Gott, wird alle jene Flüche über deine Feinde und über deine Widersacher hereinbrechen lassen, die dich verfolgt haben. Du aber wirst wieder den Weisungen des Herrn gehorchen und alle seine Gebote befolgen, die ich dir heute zur Pflicht gemacht habe. Alsdann wird der Herr, dein Gott, dir Überfluss an Glück bei allem, was du unternimmst, verleihen. Und so weiter. Ihr könnt ja alle weiterlesen. Es sind herrliche Verheißungen, die Gott gegeben hat. Er sagt, oder hier steht's geschrieben, und der Herr wird dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden. Eine Beschneidung am Herzen durch das Schwert des Geistes, durch Gottes Wort an uns, dann am Volke Israel. Paulus hat mindestens an zwei Stellen, Römer 2, 28, da schreibt Paulus von der Beschneidung des Herzens, und glaubt es mir, nur in einem von Gott beschnittenen Herzen kann das geoffenbarte Wort wirklich zur Offenbarung werden. Alle anderen werden es nicht annehmen können, weil das von Gott geoffenbarte nur in ein von Gott begnadetes, beschnittenes Herz, erneuertes Herz, hineingelegt werden kann. Römer, Kapitel 2, 28 und 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es sichtbar ist, und die Beschneidung besteht nicht in dem, was äußerlich am Fleisch vorgenommen wird. Nein, der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein im Geist. Und die Beschneidung muss am Herzen vollzogen sein im Geist. Nicht nach dem Buchstaben. Und dann das Lob eines solchen kommt nicht von Menschen her, sondern von Gott. Wer die Beschneidung am Herzen im Geiste erlebt hat, und der Geist nimmt immer Gottes Wort, denn Gottes Wort ist Geist und ist Leben. Und das ist der Unterschied. Hier bearbeitet nicht einer den anderen. Hier sind wir alle vor dem Angesicht Gottes versammelt, um sein Wort an uns wirken zu lassen, damit das, was er verheißen hat, auch geschehen kann. In Kolosser 2 hat Paulus den gleichen Gedanken noch ein wenig weiter ausgeführt. Kolosser 2, Vers 11. In ihm habt ihr auch die Beschneidung empfangen, nämlich eine solche, die nicht mit Händen vollzogen ist, nein, die in der Ablegung des Fleischesleibes besteht. Die Beschneidung Christi. Wir merken, worum es geht. Nicht die Beschneidung Moses, die Beschneidung Christi. Ein neues Herz, ein neuer Geist ist uns geschenkt worden. Es wird weiter ausgeführt in Vers 12. Da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir haben schon von Bruder Terai vorgelesen bekommen, von der Kraftwirkung. Hier wird uns wieder bestätigt, dass wir mit Christus auferweckt worden sind. Ihr Lieben, ich sage euch, worin unser eigentlicher Fehler liegt. Wir haben noch nicht ganz begriffen, wer und was wir sind. Wir haben noch nicht verstanden, was Gott aus uns tatsächlich gemacht hat. Und warum nicht? Weil wir auf unser Äußeres schauen und das Innere dabei zu kurz kommen lassen. Wenn die Heilige Schrift es sagt, dass wir mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben wurden, dann ist das wahr. Dann stimmt das. Und wenn die Schrift sagt, dass wir mit ihm auferstanden sind, dann stimmt das auch. Und wenn es stimmt, dann liegt es nur noch an unserem Glauben, wodurch der Arm Gottes bewegt wird. Und dahin möge unser aller Verlangen gehen, dass wir sagen könnten, Herr, entreiße uns dem Unglauben. Was haben wir gestern vorgelesen bekommen? Ich glaube, Bruder Russ hat es aus dem Hebräerbrief gelesen. Dass sich ja in keinem von euch ein Herz im Unglauben und im Abfall von dem lebendigen Gott zeige. Das Schlimmste, das uns als Kinder Gottes passieren kann, ist in Frage zu stellen, was Gott getan, was Gott gesagt, was er vollbracht hat. Also liegt es an unserem Glauben, an dem Glauben, wie die Schrift sagt. Und wenn wir Gnade vor Gott gefunden haben, alles so weit aufzunehmen und bezeugen können, es ist uns zur Offenbarung geworden. Seid ehrlich. Die gesamte Botschaft ist für uns nicht ein Buchstabe, sie ist nicht eine besondere Lehre. Es ist alles zusammengefasst. Offenbarung Jesu Christi. Offenbarung des Heilsratschlusses unseres Gottes von A bis Z. Einführung in den Willen Gottes. Wenn uns das alles aus Gnaden geschenkt wurde, dann dürfen wir getrost glauben, dass Gott noch etwas mit uns vorhat. Und ich glaube, wie ich es oft genug gesagt habe, das Größte und Gewaltigste kommt noch. Ich hab's wieder im Siegelbuch gelesen, da schreibt Bruder Brenim, eben von der Zeit, die kommen wird, in der Gott in der Braut Großes tun wird. Was uns Mühe bereitet, mir insbesondere, ist die Wartezeit. In Geduld auszuharren, nichts Eigenes zu tun, sondern zu warten, bis die Stunde Gottes schlägt. Und ich sage euch, mit Gott, zur Zeit Gottes, kann in einem Jahr mehr geschehen und wird mehr geschehen, als in 100 oder 1000 Jahren geschehen würde, wenn wir uns anstrengen und meinen, Gott helfen zu müssen. Abzuwarten, bis diese Zeit kommt. Aber in dieser Wartezeit wollen wir dankbar sein. Dankbar für das, was Gott schon getan hat, und dann in die Zukunft schauen und ebenfalls im Glauben in die Zukunft schauen und glauben, dass er das noch Ausstehende tun wird zu seiner Zeit. Gott ist treu. Er sammelt die Zerstreuten und wir werden glücklicher sein, als wir es vielleicht heute ahnen oder sehen. Von Hiob heißt es, Gott hat seinen Wohlstand wiederhergestellt und es war alles wieder gut. Es wird alles gut sein. Das Ende wird herrlicher sein, als der Anfang war. Gott wird sein Werk mit einem Triumph vollenden. Denn das ist Gottes würdig und er wird als Sieger aus allem hervorgehen. Gelobt sei sein heiliger Name. Amen.